Und noch eine Predigt zum Thema Gebet. Als wenn ihr alle nicht schon 1047 Predigten zum Thema Gebet gehört hättet. Was soll der Pastor da bitte schön nochmal Neues sagen? Trotzdem, wir merken, dass die Sache mit dem Gebet wichtig ist, zentral, unseren Glauben elementar betrifft und längst nicht immer so einfach ist, wie es im ersten Moment ausschaut. Gerade eben beim ersten Lied, das wir mit den Kindern gesungen haben, habe ich gedacht, ja, das Lied singen wir noch dreimal, damit ist alles gesagt. Wisst ihr noch? Welch ein Freund ist unser Jesus? Ist alles drin, oder? Was soll ich da noch ergänzen? Und doch, wir kennen alle diese Momente, wo wir merken, Moment mal, ich hätte da noch mal ein paar Fragen, lieber Herr Jesus. Wie war das nochmal mit dem Gebet, mit dem erhörlichen Gebet, wo der Herr antwortet und wo wir merken, wir sind wirklich im Dialog mit ihm? Ich finde tatsächlich diese Worte, die wir gerade in der Schriftlesung gehört haben, Römer 8, sind so ziemlich die bekanntesten Bibelworte, wenn es um das Thema Gebet geht, vor allem die Sorte von Gebet, die erhört wird. Darum geht es uns doch, oder? Wir möchten gerne zum Ziel kommen mit unserem Gebet. Und zugleich ist dieses Bibelwort aus Römer 8, 26 bis 28, ehrlich gesagt ja auch ein bisschen verwirrend, oder? Das wirft eine Menge Anschlussfragen auf. Vor allem, was soll das denn heißen, wenn da steht, wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt? Da fängt es im Kopf sofort an zu rattern bei mir. Denke ich mir, Moment mal. Soll das im Ernst eine Aussage sein über das christliche Beten? Stimmt das so? Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie wir angemessen beten können? Ja, wieso beten die Christen dann überhaupt, wenn sie nicht wissen, wie es geht und wie das angemessen ist? Das kann doch nicht sein. Und wer sind eigentlich die Wir, von denen Paulus da redet? Wir wissen nicht. Schließt sich der Apostel Paulus da etwa mit ein? Vielleicht, so mag ja jemand denken, vielleicht gibt es ein paar Christen, die tatsächlich nicht wissen, was und wie sie beten sollen. Das sind bestimmt die Anfänger im Glauben, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Aber hey, so Leute wie Paulus, der Mann des Glaubens, der Erfahrung hat ohne Ende, der muss doch wissen, wie das geht mit dem Gebet. Reife Christen wissen doch, wie man betet. Und das Recht Paulus und die Apostel, also die konnten beten. Und dann kommt so jemand wie Paulus und sagt, nein, ich weiß es auch nicht immer. Er sagt, wir alle, die wir Christen sind und Kinder Gottes, wir wissen nicht, was wir beten und wie wir beten sollen, wie es gut ist, wie es sich gebührt. Ist das nicht fast so was wie eine Art Bankrotterklärung ans Gebet, wenn man sagt, ich habe überhaupt keine Ahnung? Immerhin geht es ja beim Beten um diesen zentralen Angelpunkt der Beziehung zwischen Mensch und Gott, nämlich das Gespräch, da wo man zueinander redet. Man redet nicht nur, sondern im besten Fall ist es ein Dialog, es gibt Rede und Antwort. Ja, und spätestens jetzt wird es spannend, das merkt ihr selber. Wie ist das mit der Antwort Gottes auf mein Gebet? Manche Leute denken, dass es beim Gebet einen Trick gibt, wie das funktioniert. Sogar Christen glauben, dass es irgendwie einen Trick geben muss. Und mit dem Funktionieren meint man dann, dass man mit seinem Gebetsanliegen zum Ziel kommt, dass man so betet, dass man eine Gebetserhörung erlebt, also dass das eintritt, wofür ich da gerade gebetet habe. Muss man dafür besonders demütig sein oder sündlos, frei von falscher Gesinnung? Oder muss man besonders inbrünstig beten, mit richtigen Vokabeln, dass die richtigen Stichworte fallen? Am besten noch mit wochenlangem Fasten unterstützt oder Selbstkasteiung oder was auch immer? Ist das die Art, wie man zu Gott durchdringt, wie man sich sozusagen Gehör verschafft. Das wäre ja schon beinahe so, als wenn man Gott im Gebet irgendwas abluchsen würde, wollen würde, was der eigentlich gar nicht hergeben will. Und spätestens jetzt merken wir, jetzt wird es richtig schräg. Das kann doch nicht sein, dass wir im Gebet Gott irgendwas abluchsen wollen. Wo kommen wir denn da hin? Was ist denn das für eine Beziehung? Am besten ist, man geht da ganz einfach ran. Wie die Kinder zu den Eltern kommen. Du, Papa. Kannst du mir bitte mal? Ja, ist gut, ich komme gleich. So läuft das doch, oder? Ganz normal, ganz geradeaus. Und dann gibt es ein Gespräch. Und dann wird der Wunsch des Kindes erfüllt oder es wird auch später vertagt oder es wird anders erfüllt. Oder aber es werden nicht alle Wünsche auf dem Weihnachtswunschzettel erfüllt. Ich habe neulich mal einen rausgefischt von mir aus meiner Akte von 1976. Da waren 20 Punkte drauf, einer wurde erfüllt von meinen Eltern. Ein Wunsch von 20 wurde erfüllt. Ich war trotzdem glücklich. Also, was soll das Ganze mit dem Gebetsding? Ich stelle fest, ich erlebe es bis heute, dass nicht alle meine Gebete erfüllt werden. Kennt ihr das auch? Bestimmt. Frage, ist das schlimm? Klassische Antwort, kommt drauf an. Kommt drauf an. Ich gebe zu, bei manchen meiner Gebetsanliegen bin ich richtig ungeduldig, weil bei mir richtig Strom dahinter sitzt. Weil ich denke, boah, Vater im Himmel, jetzt musst du aber endlich mal, du weißt doch längst. Und was passiert? Erstmal nicht so doll viel, was ich sehen könnte. Dann ist das schon mit einem echten Leidensdruck auf meiner Seite verbunden. Andererseits, gut, dass Gott nicht alle meine Gebete erhört hat, muss ich sagen. Kennt ihr bestimmt auch. Und wer weiß denn immer, welches war? Und da geht's schon los. Oft hat Gott meine Gebete anders erhört, als ich das dachte, als ich das erbeten hatte. Und oft hat Gott für mich Dinge getan, um die ich überhaupt nicht gebeten hatte. Die kamen einfach als Segen obendrauf. Aus heiterem Himmel buchstäblich. Geschenkt. Deshalb habe ich inzwischen so eine gewisse Vorbehaltlichkeit bei meinen Gebetsanliegen gelernt. Und wir beten ja nicht umsonst, Vater im Himmel, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Das ist wichtig. Aber was heißt das jetzt? Also an Gott liegt es jedenfalls nicht, dass meine Gebete manchmal nicht erhört werden. Gott geht ja nicht willkürlich vor, auch wenn wir das manchmal denken, dass wenn er im Himmel sitzt und würfelt, gerade Zahl Erhörung, ungerade Zahl nicht. Ich glaube nicht, dass Gott würfelt. Er geht nicht willkürlich vor, wenn er entscheidet, ob er was erhört oder nicht erhört. Und was ist das für eine Kategorie? Ich denke, es liegt zumindest an uns oder sagen wir mal an unserer Lebenssituation, in der wir gerade drin sind. Wenn da, zumindest dem Augenschein nach, im Moment erstmal nichts passiert. Es liegt aber nicht an Gott, es liegt an mir. Oder es liegt, wie gesagt, an der Situation, wenn da nach meiner Erkenntnis gerade nichts passiert. Aber es liegt nicht speziell an mir, sondern an uns allen, die wir manchmal so sehr ungeduldig drauf sind. Mich erinnert das an diese Situation, wie ist das, wenn ein Weizenkorn in die Erde fällt und keimt und wachsen soll. Wir warten dann immer auf den ersten grünen Trieb, der da rauskommt. Das wäre sozusagen die Gebetserhörung, ja. Aber der Keim, der Kern, der da im Boden liegt, bevor der durch den Boden durchdringt, ist da im Verborgenen ganz viel Arbeit passiert, oder? Der Keim kommt aus dem Kern raus und bohrt sich mit einer Wahnsinnskraft durch den harten Boden ans Tageslicht. Und davon sieht man von außen rein gar nichts. Wir sehen das erst, wenn das Grün ans Tageslicht kommt, aber vorher ist schon ganz, ganz viel passiert. Und ich glaube, bei unserem Gebet ist das ganz oft genauso. Im Verborgenen passiert ganz, ganz viel, das wir nicht sehen. Und dann kommt irgendwann etwas ans Tageslicht und wir merken, jawohl, da passiert was. Hören wir doch nochmal auf das Bibelwort aus dem Römerbrief. Dort sagt der Apostel Paulus, es liegt wirklich an uns, wenn unsere Gebete nicht erhört werden, aber anders als ihr jetzt denkt. Es liegt an unserer Schwachheit, sagt Paulus. Es liegt an unserer Schwachheit. Und worin besteht diese unsere Schwachheit? Antwort: Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Und was bedeutet jetzt dieses, wie es sich gebührt? Das sagt der Apostel Paulus im folgenden Satz mit anderen Worten, nämlich mit den Worten, wie Gott es will. Wir wissen nicht, so zu beten, wie Gott es will. Gott erhört natürlich keine Gebete, die seinem Willen widersprechen. Das wäre auch gar nicht gut für uns. Was aber ist jeweils in bestimmten Situationen der Wille Gottes? Worum sollen wir konkret bitten? Was ist genau jetzt in dieser speziellen Lage gut und heilsam für uns oder für die Menschen, für die wir da gerade im Gebet eintreten? Das wissen wir leider nicht immer. Manchmal meinen wir das zu wissen und wir sind uns unserer Sache sehr sicher und das, obwohl wir gar nicht alle Punkte des Zusammenhangs kennen, sind wir trotzdem sehr sicher, was Gott jetzt richtigerweise tun sollte. Obwohl wir nicht alle Dinge wissen. Also ihr merkt, da hat eine gewisse Vorbehaltlichkeit ihren Platz. Und so täuschen wir uns. Oder aber, sehr wichtig, die Zeit ist noch nicht reif für das, was Gott tun möchte. Das ist so ähnlich wie in der Weihnachtsgeschichte. Ihr kennt alle die Worte vom Anfang. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das Weihnachten. Als ob die Welt nicht auch schon 100 Jahre vor Christi Geburt erlösungsbedürftig gewesen wäre. Hätte Jesus nicht früher kommen können? Wir wissen es nicht. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Dann war es dran, dann kam er. Warum nicht früher? Wir wissen es nicht. Letztlich wissen wir eben nicht, wie wir erhörlich beten können und eben das ist unsere Schwachheit, sagt der Apostel. Und wie können wir diese Schwachheit überwinden? Wir können sie eigentlich gar nicht überwinden, weil wir immer Menschen sind und weil wir immer in der Situation sind, dass wir nicht alle Dinge wissen. So sind wir. Und wie gehen wir damit um? Nun ja, unsere Schwachheit wird bleiben. Das wissen wir nur zu gut. Aber es gibt jemanden, der uns helfen kann, nämlich der Heilige Geist Gottes. Der Geist Gottes hilft unserer Schwachheit auf, sagt der Apostel. Das bedeutet, der Heilige Geist beseitigt unsere Schwachheit beim Beten nicht etwa, aber er tritt mit seiner Erkenntnis für die tieferen Zusammenhänge, tritt er mit seiner Kraft für uns ein. Indem ich mein Herz dem Herrn anvertraue und der Geist Gottes in meinem Herzen Wohnung nimmt, sage ich dem Geist Gottes damit, mach du, was richtig ist für mich. Und das tut der Geist Gottes. Und indem ich vor Gott mein Herz ausschütte, redet der Geist Gottes immer noch ein Wörtchen mit. So sage ich jetzt mal ein bisschen salopp mit meinen Worten. Und übersetzt das vor dem Thron Gottes in die Themen, die wirklich wichtig sind, die mir und den Menschen, die in meinem Herzen sind, zum Segen gereichen. Er tritt mit seiner Erkenntnis über die tieferen Zusammenhänge mit seiner Kraft für uns ein. Der Heilige Geist hilft also unserer Schwachheit beim Beten auf. Wie macht er das? Der Geist tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen, so ist es da übersetzt. Ich weiß nicht, was man sich darunter vorstellen soll. Unaussprechlich ist genau das, nämlich unaussprechlich. Vielleicht sind das gar keine Worte. Einerseits darf man das getrost als einen Hinweis verstehen auf die geistliche Gabe des Sprachengebetes. Das glaube ich schon, dass das hier ein Tipp ist an der Stelle. Denn da betet ja bekanntlich der Heilige Geist Gottes in uns mit den Worten des Heiligen Geistes 100% im Einklang mit dem Willen Gottes. Also besser geht's nicht. Andererseits beten nun mal nicht alle Christen mit der Gabe des Sprachengebets. Und deshalb, egal ob mit oder ohne Gabe des Sprachengebets, auf jeden Fall gilt, der Heilige Geist macht unsere Anliegen zu seinen Anliegen und bringt sie gemeinsam mit uns vor Gott. So stelle ich mir das vor. Der Geist Gottes macht unsere Anliegen zu seinen Anliegen und bringt sie gemeinsam mit uns vor Gott. Er tut das nicht unbedingt mit den Worten, die wir wählen, hat seine eigene Sprache dafür, die wir nicht kennen, aber er ist an der Stelle unser Anwalt, unser Beistand, unser Tröster, unser Fürsprecher. Eben wie Paulus das hier sagt, mit unaussprechlichem Seufzen. Weil er nämlich auch ohne Worte in unserem Herzen lesen kann. Ihr kennt das ja auch. Mit Leuten, die ihr gut kennt, reicht ein Blick und du weißt genau, was los ist. Du weißt doch genau, was der andere will. Du brauchst keine Worte. Ein Blick und passt. Hilft mir als Gedankenstütze, mir das vorzustellen. Also, wir sind oft im Unklaren, was Gottes Wille ist, was wir konkret beten sollen, was gut ist für uns und für andere. Der Geist Gottes aber, weil er selber Gott ist, weiß das und er tritt für uns ein vor Gott, dem Vater. Was der Heilige Geist will, ist immer auch Gottes Wille. Denn der Heilige Geist ist Gott in uns. Darum sagt der Apostel hier, der Geist tritt für die Heiligen, das sind wir alle als Christen, als Kinder Gottes. Er tritt also ein für uns, wie Gott es will. Darum hat Jesus im Johannesevangelium den Geist Gottes als den Paraklet benannt, das griechische Wort für Rechtsbeistand, für den Rechtsanwalt, der auf meiner Seite steht, der für mich argumentiert vor Gericht. Luther hat das mit Tröster übersetzt. Und es ist wirklich auch ein Trost, dass der Heilige Geist für uns eintritt. Besser noch würde passen unser Anwalt. Er nimmt unsere Interessen wahr, spricht für uns. Er findet die richtigen Worte für unser Anliegen. Für uns als Beter bedeutet das eine riesige Entlastung. Wir brauchen uns nicht abzumühen mit der Frage, wie wir jetzt erhörlich beten können, sondern es reicht völlig aus, wenn wir vor Gott unser Herz ausschütten. Herr, du weißt doch, wie ich es meine. Habt ihr schon mal erlebt, ihr habt jemand versucht, was zu erklären, was ein bisschen kompliziert ist und der andere hat nicht verstanden, was ihr gesagt habt? Habt ihr nochmal erklärt, der hat es immer noch nicht verstanden? Nochmal erklärt, immer noch nicht. Das passiert uns vor Gottes Thron nicht. Das ist toll, oder? Ich schütte mein Herz aus vor ihm und der Herr weiß, was der Georg Schierling will. Und er reagiert und antwortet angemessen. Wir brauchen keine Sorge zu haben, dass wir beim Beten etwas falsch machen. Wir bitten ganz kindlich und naiv den himmlischen Vater um das, wonach wir uns sehnen. Ganz wie in dem Kinderlied, das wir am Anfang gesungen haben. Welch ein Freund ist unser Jesus. Genauso. Und überhaupt, habt ihr mal gemerkt, dass Jesus die Leute immer zuerst fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Interessant, oder? Da sitzt ein Kranker am Wegesrand, der nicht laufen kann, der ist gelähmt. Und Jesus fragt ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Ja, ist das denn nicht klar? Der Kerl ist lahm, der will doch bestimmt laufen. Ist das wirklich so klar? Was willst du, dass ich für dich tun soll? Jesus fordert uns also sehr wohl heraus, unsere Wünsche zu formulieren und sie wirklich konkret auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, dass das gut so ist. Denn es trägt auch bei mir zur Klärung meines Anliegens bei. Will ich das wirklich? Mit aller Konsequenz, für was ich da gerade bete, will ich das? wenn du für eine Arbeitsstelle betest, für Gesundheit bei Menschen, für Lösen von Streit, komplizierte Situationen aufarbeiten, wo dein Anteil dann auch ans Tageslicht kommt und das ist nicht so schön, wenn man das alles so sieht. Willst du das, dass das alles ans Licht kommt und dass der Herr da Ordnung reinkriegt und er dir dabei hilft? Ja, das wird zum Segen. Und du trägst dann auch deinen Teil dazu bei. Der Kranke am Wegesrand wird nicht einfach von Jesus ungefragt geheilt. Es ist auch längst nicht selbstverständlich, dass er dann gesund werden will, weil dann muss er auf einem Bein stehen, buchstäblich und im übertragenen Sinne auch. Dann ist er ja arbeitsfähig, dann muss er ja einer geregelten Arbeit nachgehen. Nicht nur am Tor sitzen und Almosen empfangen, selber schaffe. Der Kranke sprach, Herr, ich will, dass ich sehen kann. Und dann handelt Jesus, der Mann wird sehend. Ihr Lieben, mich hat das am letzten Sonntag sehr beeindruckt, als wir hier Klaus-Dieter Jons und seine Frau hatten, die uns erzählt haben von den Anfängen von diesem Diospisuyana-Hospital in den Anden von Peru. Wie war das noch? Das Ehepaar Jons hatte mehrere Jahre lang in einem Missionskrankenhaus in Ecuador gearbeitet. Sie haben da jede Menge Erfahrung gesammelt. Vor allem Dingen haben sie aber erlebt, dass dieses Krankenhaus in Ecuador ständige Geldsorgen hatte. Und dass sie auf einem eher niedrigen technischen und wissenschaftlichen Niveau in diesem Krankenhaus in Ecuador gearbeitet haben oder arbeiten mussten, weil einfach nicht mehr Geld da war. Es hat nicht gereicht für dieses hohe technische, professionelle Niveau. Aber das Ehepaar Jons hatte ein höheres Ziel. Ich habe das nachgelesen auf ihrer Homepage, weil mich das interessiert hat. In ihrem Spital sollten die Ärmsten den denkbar höchsten medizinischen Standard genießen können. Kann man dann nachlesen. Also für die Ärmsten das Beste. Okay? Mit anderen Worten, sie wollen ein professionelles Hightech-Krankenhaus haben, und zwar für die meistens mittellosen Indios mitten im Nirgendwo in den Anden von Peru. Na, das ist mal ein strammes Ziel. Ein solches Missionskrankenhaus wirft nicht nur kein Geld ab, sondern das kostet Geld, das sie nicht hatten. Alle, denen sie das gesagt haben, haben gesagt, ihr seid verrückt, das klappt nie. Wir alle wissen, es hat geklappt und es klappt bis auf den heutigen Tag. Sie sind also mit einem ziemlich verrückten Gebetsanliegen bei Gott vorstellig geworden. Ganz konkret formuliert, wir möchten gerne dieses Krankenhaus. Und es soll ein richtig gutes Krankenhaus sein. Ihr Gebet wurde erhört, aber nicht mit einem Knalleffekt. Das hat nicht auf einmal 30 Millionen Dollar geregnet und sie konnten das Krankenhaus bauen, das haben wir auch gehört. Es gab viele kleine Schritte und manchmal auch Rückschläge. Und ganz oft kam das Geld buchstäblich in letzter Minute und dann konnten sie weiterbauen. Ihr Gebet war ständig herausgefordert. Ständig ging es darum, dem Herrn zu vertrauen, dass es weitergeht. Und Gott hat geantwortet. Inzwischen, was habe ich gelesen? 35 Millionen Dollar. Stramme Summe. Alles just in time war es da. Warum? Sie haben dafür gebetet. Sehr mutig, mit sehr klar formulierten Gebetsanliegen und allen Anfechtungen und Rückschlägen zum Trotz. Und sie haben sich nicht gescheut, vom Herrn Großes zu erbitten. Das ist ein großes Projekt. Und deswegen möchte ich euch ermutigen. Erbittet Großes vom Herrn. Und vertraut dabei darauf, dass der Herr das Richtige tut. Für euch, für uns als Gemeinde, für eure Familie. Er weiß, wo es klemmt und wo die Not groß ist. Er gibt auf der einen Seite die Kraft, um die Situation auszuhalten und zu tragen, und auf der anderen Seite wendet er auch die Situation der Not. Das haben wir alles erlebt, es geschieht. Das Gute dabei ist, wenn wir so herausgefordert sind zum ständigen Gebet, ist das nichts anderes auch als Beziehungspflege, oder? Und meine Frau lacht jetzt wieder, weil das nämlich das Stichwort ist, der Weg ist das Ziel. Es geht nämlich auch um den Weg. Nicht nur am Ziel des Gebets ankommen. Also, liebe Baptistengemeinde Reinickendorf, was willst du, dass der Herr dir tun soll? Amen.